Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft.
Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des DLG Radio. Ich bin heute der Gastgeber Nils Gampert und bei mir ist ein, ja, ich darf sagen, ganz besonderer Gast, worüber ich mich sehr freue. Und zwar ist der Filmemacher Patrick Müller heute bei uns. Hallo Patrick.
Hallo Nils, ich freue mich sehr.
Ja, und Patrick, es ist ein ganz besonderer Tag tatsächlich. Wir haben das gar nicht geplant, aber wir nehmen auf am 20. August 2023. Da fallen mehrere interessante Ereignisse zusammen. Zum einen ist es einfach Lovecrafts Geburtstag. 133 Jahre wäre er heute geworden. Herzlichen Glückwunsch von uns. Dann ist heute die 200. Folge der Arkham Insiders erschienen. Arkham Insiders, der erste, älteste deutsche Lovecraft-Podcast. Auch da herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Mirko und Axel. Und last but not least ist gestern die Weltpremiere gewesen deines Lovecraft-Kurzfilms Ancient Lore. Ich nehme an, du bist uns jetzt auch aus Providence zugeschaltet?
Nein, nach Providence konnte ich nicht fliegen oder so. Das macht doch, glaube ich, bei einem fünfminütigen Film keinen Sinn. Aber ich bin hier im beschaulichen Frankenberg bei 30 Grad zugeschaltet. Und ich freue mich dennoch sehr, dass der Film so Anklang fand und seine Weltpremiere feiern durfte.
Ja, absolut großartig. Ich durfte ihn auch schon sehen. Du warst zwar schon mal in Providence, trotz allem, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Jetzt würde ich dich gerne den Hörerinnen und Hörern des DLG Radio, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz ein bisschen vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, Frankenberg, du bist geboren 1981 in Frankenberg in Sachsen. Die Älteren unter uns erinnern sich, das war damals noch die Deutsche Demokratische Republik. Und du hast nach der Wende dann erstmal ein Industriestudium aufgenommen.
Tja, das ist alles, was man so gemacht hat im Leben, ne? Also ich habe dann tatsächlich Wirtschaftsingenieur studiert, das kann man so sagen. Und wie das sich alles so entwickelt hat. Und ich habe mich danach aber nach einem kurzen Aufenthalt in Paris, das war so in 2006, ist mein Interesse für Film extrem angewachsen und ich konnte zum Beispiel mal in der Cinémathèque Française damals die ganzen Stummfilme des expressionistischen Kinos sehen, als 35mm Kopien, und seitdem war meine Filmerfahrung nicht mehr so, wie sie früher war. Das heißt, der analoge Film spielte eine große Rolle dann für mich und das große Bild, aber auch diese experimentellen Filme der 20er, als alles im Kino noch neu war. Ne? Als Fritz Lang einen Regenbogen machen wollte, den Nibelungen, gab es das noch nicht. Das musste er sich neu ausdenken. Und das hat mich dann immer mehr zum Filmemachen gebracht. Ab 2008 habe ich dann bis heute so über 40 Kurzfilme gemacht, Großteil analog. Ja. Und
also so auf 8 mm oder auf 16, auf 8 oder auf 16 mm heißt analog in dem Fall.
Richtig, ne? Mit alten Kameras, die sind ja heute alle schon 40 Jahre alt ungefähr. die Technik, die es da gibt, und die 16 mm Kameras, die Bolex Kameras zum Beispiel, die sind sogar noch so von 1960 ungefähr. Und das ist die große Liebe, der analoge Film. Ich entwickle das auch meist selbst. Und es passt natürlich wunderbar zu meinen Poesiefilmen, die ich drehe, also Gedichtfilme, je nachdem, wie man das nennt, Poetry-Film, dieses Korn, was man hat, was so die Seele des abgebildeten Objektes einfängt, wie man so schön sagt, gibt eine ganz, das besondere Etwas dem Film.
Ja, deine Filme, zumindest die ich bisher kenne, sind tatsächlich größtenteils Gedichtinterpretationen, Gedichtverfilmungen oder zumindest irgendwie Filme, die da einen literarischen oder intellektuellen Einfluss haben. Und das wird dann immer sozusagen konterkariert durch bestimmte Landschaftsaufnahmen oder szenische Aufnahmen irgendeiner Art. Aber darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Ich würde gerne einige Filme auch ansprechen, bevor wir zu Lovecraft kommen. Aber wir gehen nochmal zurück, weil das finde ich interessant. Du hast mal gesagt, du hast bis 16, und das überrascht vielleicht, wenn man jetzt sieht, was du für ein Oeuvre vorzuweisen hast, du hast bis 16 nur Comics gelesen tatsächlich.
Ja, das ist auch wirklich interessant. Ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht. Es ist halt so, ich war als Kind ein extrem ängstliches Kind. Ich hatte wirklich fast jede Nacht Albträume. Und das waren immer so Träume, heute könnte man fast das mit Freud irgendwie interpretieren, mit irgendwelchen Ebenen, mit verborgenen Wänden, mit irgendwelchen versperrten Zugängen, wo ich nicht durch konnte. Also solche fast schon architektonische Träume. Und das hat mich dazu geführt, dass das war also ja doch schon durchaus eine Last. Und ich habe dann in meiner Jugend hauptsächlich wirklich mich mit Comics beschäftigt. Ich wollte auch später Comiczeichner werden. Ich habe viel gezeichnet und da existieren einige Comics. Das war meine große Welt, das Malen und Zeichnen. Und hat mich sehr interessiert. Ich habe mich tatsächlich mit dem Horrorfilm erst so beschäftigt, als ich so fast schon 25 war. Das hat sich verändert. Der Grund war auch einer der, ich hatte mit 12 eine Videokassette eingelegt, die mein Vater mal aus der Videothek ausgeliehen hatte. Und das war Poltergeist 3. Poltergeist 3, wir kennen ja noch aus Poltergeist 2 diesen Reverend Kane, der dort sein Unwesen treibt. Und in der dritten Teil, da sind die in diesem Hochhaus und schauen da, ja, und wenn sie in den Spiegel schaut, dann sieht sie diese Figur von diesem Priester, diesen dämonischen Priester, würde ich sagen. Und das hat mich wirklich nachhaltig verstört. Ich konnte 10 Jahre nicht mehr in den Spiegel schauen. Es ist vielleicht auch so, ich sag mal so, wenn man auch, wie jetzt ich mit diesen Lovecraft-Filmen, wenn man diesen versucht, diesen Horror zu ergründen oder wie man das visuell umsetzen kann, muss man das natürlich irgendwie selbst auch erlebt haben. Also man muss dann so einen Bezug haben, ab wann etwas unheimlich wird, so im freudschen Sinne, ne? Wann das Heimliche zum Unheimlichen kippt. Und das habe ich halt schon seit der frühen Kindheit erlebt.
Ja. Was waren das für Comics, die du da gelesen hast dann in den 80er Jahren?
Ja, also das waren natürlich die ganzen, die es aus der DDR gab, ne? Also die ganzen Mosaik-Comics, Digidax, Abrafaxe. Aber ich war schon ganz früh extremer Disney-Fan zum Beispiel. Da hat mir dieses Maß, wie es gezeichnet war, extrem gut gefallen. Ich hatte sogar eine Mickey-Maus-Ausgabe aus den, 70ern, 60ern, glaube ich. Die endete wirklich mit einem Cliffhanger. Onkel Dagobert war im Reich irgendwie der Inkas und hing mit so einem Spazierstock an der Klippe und man wusste nicht, wie es ausging, weil das war die einzige Ausgabe, die eine Freundin, die im Anführungszeichen im Westen wohnte damals, von meiner Oma mir mal geschenkt hatte. Und ich habe erst nach der Wende erfahren, wie die Geschichte mit den Inkas dann ausging. Also der Cliffhanger wurde erst viele Jahrzehnte für meine Mutter oder viele Jahre für mich dann erst später aufgelöst. Und das hat mich extrem begeistert, auch was dann der Zeichentrick war ja in den späten 80ern, Anfang der 90er in der Hochform, ne, bevor der 3D-Film kam und es abgelöst hatte. Und das war halt die Zeit, die frühen 90er mit den Filmen, die kamen, mit Jurassic Park, mit diesen ganzen selbstgemachten Trickeffekten, alles auf Film gedreht, mit diesen handgemachten Dingen, aber auch diese großen Produktionen. Das hat mich extrem begeistert in meiner Jugendzeit.
Würdest du sagen, dass dieser Unterschied zwischen den 80ern und den 90ern, also 80er Jahre quasi Angebot beschränkt auf das, was es in der DDR gab und dann in den 90ern Angebot wird breiter durch die Öffnung hin zum Westen in Anführungsstrichen, dass das eine spezielle Rolle gespielt hat in deiner Entwicklung bezüglich Filminteresse und ähnliches?
Ja, es ist halt so, es gab halt plötzlich mit einem Schlag alles, ja. Also es gab kein eingeschränktes Programm mehr, ja, sondern es war alles verfügbar. Man konnte ja im Prinzip im Fernsehen zum Beispiel, ich war dann großer Star Trek-Fan, ich mache heute immer noch einen Star Trek-Podcast, in diesen Antenne Traumstadt-Podcast. Ja. Da habe ich dieses Sternzeit-Format mit Björn Candidus zusammen. Und war eben auch damals zum Beispiel diese positive Zukunftsvision, ne, die zum Beispiel nach der Wende ging. Es gab Abrüstungsverträge. Es war plötzlich alles irgendwie möglich, eine kurze Zeit. Das änderte sich dann auch schon wieder. Aber diese Vision, dass alles besser wird, das heißt, Science-Fiction-Film spielte für mich eine große Rolle. Ja, diese filmische Sozialisation, es gab eben dann alle Filme plötzlich anzuschauen. Und da bin ich witzigerweise heute auch dankbar, auch wenn man damals die Eltern gesagt haben, schau nicht so viel Filme, da kriegt man viereckige Augen, das kennst du ja bestimmt auch. Da bin ich heute wirklich dankbar, dass ich das alles sehen konnte damals. Wenn ich das nicht gemacht hätte, damals, als wirklich, als es wirklich, sagen wir mal, angesagt war oder als es kam, ich hatte zum Beispiel die Movistar abonniert, die kennst du vielleicht auch noch. Gab es ja überall große Bilder von Lucifulci-Filmen, von Argento-Filmen, von Horror-Trick-Effekten, und man hat, wenn man jede Seite umgeblättert hat, man kam aus dem Staunen eigentlich überhaupt nicht heraus, was da alles gab. Man hat natürlich alles mitgeschnitten auf VHS, selbstgebastelte Alternativ-Tiefcover hat man gebastelt, Zeitungen ausgeschnitten, das ist auch, man denkt immer, man ist der Einzige, der das gemacht hat, aber ich kenne dann jetzt plötzlich ganz viele Leute, die das auch gemacht hatten. Also man hat plötzlich ein Foto gehabt, es gab ja kein Internet, und konnte plötzlich einen Episodenführer oder auch seinen Lieblingsfilm ein Bild einkleben irgendwie. kann man halt überhaupt nicht mehr verstehen, aber es war damals eben, eine schöne Besonderheit.
Hast du heute, das ist dann aber auch die letzte Frage diesbezüglich, hast du heute ein bestimmtes Verhältnis zum DDR-Film, also Stichwort DV und ähnliches?
Ja, ich habe, ich kenne halt den Großteil der Filme von damals. Also ich habe im Museumskino in Dresden lange Zeit immer die ganzen 35mm Projektionen, die es dazu gab, auch immer angeschaut.
Ah ja.
Vor ein paar Jahren. Das war immer sehr interessant. Da gab es auch noch die alten Regisseure, die kamen dann vorbei, wie Egon Günther zum Beispiel. Den mochte ich sehr. Das Interessante ist halt, der DDR-Film war auf eine gewisse Weise von enormer Freiheit geprägt. Ja? Also wir haben bis zu dem Plenum des ZK, wo dann plötzlich mal ein Großteil der Filme verboten worden sind, die sogenannten Kaninchenfilme, da wurde die Freiheit wieder eingeschränkt. Man hat sich dann oft ins Märchenhafte geflüchtet und Sechse kommen durch die ganze Welt von Rainer Simon zum Beispiel, bis zu aber auch einen großen Realismus, auch der 80er, den ich sehr schätze. Also da hat man wirklich ganz Hermann Joche und andere, die haben da Filme gedreht. Wenn man heute DDR-Filme anschaut, also diese ganze, zum Beispiel, wie hieß er jetzt, der Größte, der so nach in 90 oder 2000 gedreht worden ist. Ich komme jetzt, die in der Bundesrepublik gedreht worden sind. Dann haben die einfach, die wirken so wie DDR, aber das ist nicht dasselbe. Ich sage immer, wenn man wissen will, wie es damals gewesen ist, schaut euch halt diese DEFA-Filme an. Also man hat zum Beispiel ja bei Paul und Paula, ich weiß nicht, ob das ist ja der berühmteste, dann hat man einerseits Leute, sie wohnt in einem wirklich einem alten Haus, also ziemlich runtergekommen, und er ist offenbar irgendwie doch mit, ich weiß nicht, ob Staatssicherheit, aber sehr parteilastig. Er hat natürlich das unglaublich toll renovierte, moderne Haus, er wohnt ganz anderer sozialer Status wieder. So kann man über diese Filme sehr viel lernen, wie sie damals gewesen sind, aber es war auch eine völlig chaotische Zeit. Es konnte auch plötzlich eine Produktion einfach mal wieder kippen, zum Beispiel. Es wurde damals der Simplicissimus Deutsch sollte verfilmt werden. Der Regisseur von Paul und Paula sollte das machen. Da war alles vorbereitet, und einen Tag vorher, da waren schon die Statisten und die Kostüme und alles fertig in Ungarn zu drehen, wurde alles gekippt, und der Regisseur hat sich davon nie erholt wieder, und das gab es eben damals. Von daher, da gibt es unglaublich viel zu entdecken.
Ja, würde ich auch so sehen. Also ohne, dass ich jetzt den biografischen Bezug habe, aber ich finde DEFA, deswegen hatte ich auch gefragt, auch sehr interessant. Also da kann man eine ganze Menge entdecken, sei es jetzt auch so alte Science-Fiction-Sachen, Der schweigende Stern zum Beispiel. Die Märchen kennen natürlich viele, oder die Wildwest-Filme mit Gojko Mitic, Spur der Steine, sehr legendär natürlich, oder auch so ein Film aus den 80ern, wo du den Realismus angesprochen hattest, den ich auch immer sehr beeindruckend fand, Solo Sunny. Genau, also da kann man einiges entdecken, würde ich auch sagen. Aber wir kommen vielleicht nochmal zurück auf die Comics. Du sagtest, Comiczeichner hättest du auch gerne vielleicht gemacht. Du zeichnest ja aber heute auch auf deiner Webseite patrickcinema.de. Kann man einige Zeichnungen sehen. Eine Poe-Zeichnung habe ich zum Beispiel gesehen oder was zum Golem oder auch eine, die mich sehr an Hitchcock erinnert hat. Also da bist du nach wie vor auch interessiert sozusagen an diesem Medium.
Auf jeden Fall. Ich habe dann aber, glaube ich, 2013 dann mehr oder weniger aufgehört. Ich hatte viele so Gemälde gemacht, sind viele Gemälde entstanden. Ein paar sind auch auf der Homepage zu sehen, ja. Und ich habe mich aber dann immer stärker wirklich dem Filmemachen zugewandt, weil es hat meine Aufmerksamkeit einfach mehr gefesselt. Ich konnte halt zu vielen Festivals dann auch fahren, die Werke präsentieren und so weiter. Und das ist halt mit Gemälden also doch eine eingeschränkte Sache. Mhm. Also das ist schon, das hat mich bislang, ich weiß nicht, wie es später ist, also David Lynch hat ja auch mal eine Schaffenspause, fährt nach Montmartre, mietet sich dort ein und macht einfach mal Möbel irgendwie für ein paar Jahre. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal mache, aber das Filmemachen macht mir nach wie vor großen Spaß und eben vor allen Dingen wegen der Technik, der alten Kameras, ich warte die selbst, das fasziniert mich unglaublich.
Und wenn du sagst, du hast bis 16 Comics gelesen, hast dann ein Wirtschaftsstudium aufgenommen, bist aber da auch irgendwie schon dann in Kontakt gekommen mit Literatur oder intellektuellen Inhalten allgemein. Kommen wir da auch schon dann in Richtung Lovecraft oder wie bist du auf Lovecraft gestoßen?
Lovecraft habe ich, mag jetzt seltsam klingen, aber habe ich tatsächlich erst, als ich diese Verfilmung von Color Out of Space gemacht habe, 2016 war das so, habe ich mich da erst näher befasst. Also der spukt natürlich immer irgendwie in meinen im Kopf herum, sage ich mal. Ich hatte ihn eigentlich erst in den 90ern, da habe ich sehr viele Adventure-Games zum Beispiel gespielt. Also ich war ein extremer Adventure-Game-Fan. Das war ja auch die Zeit, also der nicht nur LucasArts, aber da gab es auch ein Spiel, Phantasmagoria, von H.P. Lovecraft inspiriert. Das wurde immer groß beworben und dachte ich mir, wer ist denn dieser H.P. Lovecraft? Und das war in den 90ern über dieses Spiel, dass ich da zum ersten Mal damit in Berührung kam. Und ich bin seit, glaube ich, auch 2017 dann in die Lovecraft-Gesellschaft mit eingetreten. Und da gab's, habe mich da dann erst angefangen, die Texte zu lesen, die Bücher, und habe mich da stärker mit dem Werk wirklich erstmal beschäftigt ab dieser Zeit. Ja.
Mhm. Stimmt, das habe ich am Anfang ganz unterschlagen. Du bist ja auch DEG-Mitglied. Hervorragend.
Ja, ja. Auch ich mag hier besonders auch die schöne Typografie, also dieses Vereinsmagazin des Lovecrafters. Das hat mich damals schon sehr begeistert.
Ja.
Wie breit der Verein aufgestellt ist. Man haben ja diese Rollenspiele, die ein wichtiger Bestandteil sind. Aber wir haben ja auch diese literarische Sektion, also da stehst du ja auch ein bisschen mit dafür, ne? Die sich mit dem Werk beschäftigt und mit seinen Epigonen, würde ich mal sagen, von Lovecraft, die ihn weitergeführt haben. Und das ist das Schöne, ne? Also so findet jeder seinen Platz in der Gesellschaft.
Dann kommen wir einfach mal zu deinen Lovecraft-Film. Ich habe das jetzt einfach mal in meinen Notizen Lovecraft-Trilogie genannt. Ich weiß nicht, ob du das selber auch so nennst, aber es sind auf jeden Fall derer drei. Drei Kurzfilme, die sich H.P. Lovecraft widmen. Der erste, das hast du gerade gesagt, 2016 gedreht, 2017 dann erschienen, ist The Color Out of Space. Wie bist du darauf gekommen, diese Geschichte zu nehmen?
Das ist hier in dem Fall tatsächlich ein technischer Grund gewesen. Es gab damals ein ganz besonderes Filmmaterial von Lomography, ist das rausgekommen, auf 16 mm Negativmaterial, und das hieß Purple. So, und ich bin ja so großer Filmtechnik-Fan und wie gesagt, Poesiefilme waren mir jetzt nicht fremd und so. Und es gab damals einen Aufschrei, dass haben alle gesagt, man kann damit überhaupt nichts filmen, was irgendwie unserer Realität entspricht. So wurde in den Foren geschrieben, das ist überhaupt nicht für Menschen gemacht. Was soll man damit machen? Das sieht alles lila aus. Das heißt, man hatte im Prinzip grün wird lila, ja, und der Himmel wird halt rot und so, oder so ein gelblicher Ton. Also das heißt ein Falschfarbenfilm. Ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, da gibt's doch diese Geschichte, The Color Out of Space. Da könnte man doch was damit machen. Das war wirklich erstmal die vage Grundidee. Das passte gerade alles auch wirklich zusammen. Das Material war kurz, war gerade gekommen. Und ich war gerade in England, in Cornwall und dann eher noch in, auch im nördlicher dort hier Marlborough bis zum Dartmoor, in dieser Gegend, die doch etwas wild ist und eher so für Sherlock Holmes dann prädestiniert wäre, mit der Hund von, der Hund der Baskervilles.
Ja.
Und da habe ich gedacht, na, da machst du was aus Color Out of Space. Aber das Problem ist ja, das ist ja eine Erzählung und die will man dann 5-minütigen Experimentalfilm draus machen. Naja, ich bin halt drauf gekommen, ich habe mal vor einigen Jahren von Alexander Kluge hat mal so ein Hörspiel was gesagt zu Der Mann ohne Eigenschaften von Musil, wie man den verfilmen könnte. Und da hat er gesagt, naja, also dann kann man, man müsste das irgendwie so nur Aspekte davon verfilmen. Man kann nicht das ganze Werk verfilmen, nur Aspekte, die eine besondere Relevanz haben. Und da dachte ich, ja, das könnte man hier wirklich auch machen bei der Geschichte. Man hangelt sich gerade bei dieser Transformierung der Natur etwas entlang. Und ich kam auch drauf, ich bin ja großer Claude Chabrol-Fan. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Podcast bei Antenne Traumstadt. Es ist halt so, Chabrol hat mal gesagt, wie er Madame Bovary verfilmt hat. Hat er gesagt, er hat sich erstmal ein Schulheft gekauft und dann hat er den ganzen Roman von Flaubert abgeschrieben. Und das, was ihm hängen geblieben ist, also was besonders an ja, Ausdrücken und so weiter, an Aspekten des Romans, das hat er dann ganz besonders da reingeschrieben und hat das markiert und so. Und so bin ich auch mit dieser Lovecraft-Erzählung The Color Out of Space verfahren. Ich habe also das gelesen und ich habe dann auch noch das Hörspiel sinnigerweise mit Ernst Meinke, dem Picard-Synchronsprecher, das passte natürlich wunderbar, habe ich angehört und gelesen und dann habe ich mir immer die Kernaspekte sozusagen abgeschrieben und rausgeschrieben, wie It All Began with a Meteorite zum Beispiel oder diese ganzen Sachen und wollte dann, da entwickelte sich das dann, dass man das wie so ein Stummfilm macht. Ich liebe ja Stummfilme, alles was Stummfilm ist, das ist so mein Ding sozusagen. Und wie man eben mit Zwischentiteln arbeitet. Ich hatte jetzt keinen Karl Mayer zur Hand, aber ich habe einfach das dann selbst gemacht und habe dann, also wie Monau zum Beispiel, so und habe dann versucht, ja, Bilder, Entsprechungen zu finden zu diesen Zwischentitel, die so ganz lose die Erzählung im Prinzip wiedergeben. Also schönes Beispiel im Dartmoor, da ist so eine Stelle, da sieht man wie einen Felsen, eine Felsformation und das sieht aus, als ob, ich würde jetzt mal sagen, als ob der Todesstern abgestürzt wäre dort. Also so eine richtige runde, kugelrunder Einschlag, wie so ein Krater sozusagen. Und den habe ich dann gleich am Anfang meines Films gefilmt und habe den dort reingepackt, sodass man so die Assoziation hat, hier ist irgendwas ja Eindrucksvolles vielleicht niedergegangen oder so. Solche Dinge, ja. Oder wie filmt man einen Meteor? Und da bin ich halt nach, bin ich nach Avebury gefahren. Da hat ja auch schon Derek Jarman zum Beispiel Journey to Avebury gedreht auf Super 8. Das sind diese monolithischen, fast wie Stonehenge Light, sag ich mal. Solche Steine die stehen dort ja, in großer Zahl. Und die haben mich immer dann auch so an eine Art Meteorit erinnert, so wie bei Lovecraft auch. Und habe ich einfach dann diese sozusagen hier mit eingebunden. Und das passt da immer auch, weil ich mag das, wenn so Orte was ausstrahlen. Das ist, hat man dann auch bei The Garden später, dass man dieses Avebury hat so eine magische, ja, fast schon magisch wirkt, dass man hat uralte Bäume mit verschlungenen Wurzeln. Die wirken alle wie hier fast schon so ein unterirdisches Wesen, als ob die irgendwie im Mondlicht dann anfangen sich zu bewegen. Und das habe ich dann alles mit eingebaut in diesen Film, wenn es gerade um so Aspekte des Horrors geht oder der Geschichte innewohnt. Und vielleicht kann man auch sagen, bei Lovecraft, der Vorteil vielleicht, warum mir das auch so gut gefällt, ist, auch meine Filme, die sind ja sehr reduziert. Also ich habe ja keine Protagonisten drin, bewusst. Ich will halt auch so einen Fokus auf die Natur legen und auch, dass der Mensch was neu sehen lernt. Ja? Also dass der Fokus auf scheinbar alltägliche Dinge gelegt wird, die dann aber im neuen Kontext erlebt werden können. Und so hat man das eben auch dort. Man hat diese magische Gegend und durch den Schnitt, durch die Kombination mit dem Text und so weiter aber auch der Musik, entsteht dann so ein ganz eigenes, lebendiges Experimentalfilm-Gemälde, würde ich sagen.
Wir verlinken das natürlich in den Shownotes für alle, die jetzt richtig Lust bekommen haben, sich den Film anzusehen. Den kann man sich auf Vimeo ansehen und ohne Übertreibung kann ich auf jeden Fall sagen, dass das tatsächlich so im Lovecraft-Bereich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein 5-Minuten-Experimentalfilm ist und natürlich keine sozusagen werkgetreue Adaption, das soll er ja auch nicht sein. Ich habe den damals im Kino sehen können in Würzburg. Ja, beim Filmfestival in Würzburg, genau. Ja, Anfang 2018 müsste das gewesen sein. Da gibt es irgendwo auch noch einen Bericht beim Lovecrafter Online. Und ich habe, als ich das gelesen habe, im Ankündigungsheft oder wo das war, war ich skeptisch und dachte, mal gucken, was das jetzt werden soll. Ja. Und das hat mich wirklich vollkommen umgehauen da im Kinosaal. Und ich habe mir den danach auch noch oft dann zu Hause angesehen. Und ja, also es ist wirklich bemerkenswert, weil... Also The Color Out of Space ist ja auch eine sehr berühmte, sehr wichtige Geschichte von Lovecraft, sehr einflussreich. Viele Leute mögen die sehr. Es war Lovecrafts eigene Lieblingsgeschichte, mehr oder weniger. Und sie ist auch verhältnismäßig häufig schon in irgendeiner Art und Weise adaptiert worden. Also sei es jetzt in den 80ern mit The Curse, dieser Film mit Will Wheaton. Es gibt aus den 60ern einen Film mit Boris Karloff. Und wir haben natürlich den Nicolas Cage-Film. Und wir haben aber auch, und das ist natürlich auch ein ganz hervorragender Film, wir haben den Film Die Farbe von Huan Wu, liebe Grüße an dieser Stelle, der gerade dabei ist, die Traumlande zu adaptieren. War dieser Film von Huan Wu für dich irgendwie, kanntest du den, war der für dich ein Einfluss oder spielte das keine Rolle?
Das Interessante ist, ich habe den, ich würde den Film heute, glaube ich, gar nicht mehr mir zutrauen, den zu machen, also wie ein Sakrileg eigentlich, sich an Color Out of Space zu versuchen und den so runterzukürzen und so zu verändern. Ich glaube, das würde ich mir heute gar nicht mehr so zutrauen. Ich bin also völlig
unbedarft,
unbeeinflusst reingegangen. Den Film von Huang Wu, den habe ich auch erst später angeschaut, nachdem ich mich damit beschäftigt hatte.
Interessant. Noch mal.
Aber da war der Film schon fertig. Also ich hatte komplett keinen Einfluss, außer die Hörspiele und die Texte halt gehabt. Aber den Film von ihm finde ich auch wirklich sehr schön, weil er auch eine ganz andere Herangehensweise hat. Der erinnert mich immer ein bisschen an die Filme von Edgar Reitz, zum Beispiel die Heimat-Trilogie, ja, also dieses deutsche oder schwäbische fast schon, würde ich sagen, wie dieses Milieu auch geschildert wird, wie die da, also das könnte alles aus Heimat auch irgendwie sein und wie er das eben nach Deutschland verfrachtet, das ist ganz stark, also weil man muss ja nicht alles in wirklich dort vor Ort in Providence gedreht sein, ja. Ne? Dass man so Entsprechungen findet und dadurch aber viel bessere Stimmungen schafft und das mache ich mit meinen Filmen ja auch, also ich drehe ja nicht alles in Providence oder so, sondern an verschiedensten Orten.
Im Westen Arkhams hast du den jetzt gedreht, glaube ich, ne? The Color Out of Space.
wie gesagt, das war in Dartmoor und aber ich habe mal solche Orte rausgesucht, die eben, ich meine, er sagte, diese verfluchte Heide, die Blasted Heath, ne? Und da passte natürlich das Dartmoor auch, weil ja auch dieser Sir Henry Baskerville, ich habe es schon wieder vergessen, ich hatte es damals noch gewusst, aber da gab es auch so Verbrechen und Dinge, warum das dann so ein Geschmäckle bekommen hat. Da gab es in The Hound of the Baskervilles eben, das hatte da auch dieselbe, so eine ähnliche Stimmung wie bei Lovecraft, aber natürlich völlig anders gelagert. Und so kann man das aber durchaus machen, dass man eben dann landschaftliche Entsprechungen findet, die zum Werk passen und warum nicht? Ne?
Naja, absolut. Und vorhin haben wir ja auch schon Providence angesprochen oder jetzt fiel der Name auch schon wieder mehrfach. Der Film ist dann ja auch direkt beim H.P. Lovecraft Film Festival angenommen worden, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und dann warst du tatsächlich damals auch in Providence, der Geburts- und Lebensstadt und Sterbestadt von Lovecraft.
Ja, also es war natürlich erst The Color Out of Space von mir dort in Providence gezeigt. Das war nach Portland, jetzt ist er wieder in. Ich glaube, er war damals auch noch in Providence, aber ich weiß gar nicht mehr ob das wirklich, die hatten ja immer noch die Necronomicon, also die Convention. Schöner Name. Und das fand ich schon wirklich, wirklich sehr schön, dass dort gespielt wurde. Auch die ganzen Lovecraft-Filme sind auch dort gelaufen. Und es hatte auch am Tag später dann, hatte mich jemand kontaktiert und meinte, also dein Film war wirklich von dem ganzen Kurzfilm der interessanteste. Da habe ich mich natürlich extrem gefreut. Aber ja, also man war ja nicht dabei. Also ich kann da nichts sagen, was ist. Aber ja, das sind solche Sachen. Ja, und 2019 hatte ich eine große USA-Reise und bin da auch nach Providence gekommen. Und ich wollte eigentlich, ich hatte zwei Filme da gedreht. Ich hatte einfach einmal Blink of Neon Eyes damals in Las Vegas gemacht auf Super 8 und dann The Garden in Savannah. Und ich hatte natürlich Filmmaterial auch nicht so viel mit. Es war damals beschränkt zu kaufen sozusagen. Es gab gerade mal neu den Kodak-Film. Mhm. Und ich wollte ursprünglich noch was in Providence machen. Das Problem war, in Providence war das schlechteste Wetter aller Zeiten. Es hat also geregnet ohne Ende. Also man könnte denken, man ist es hier in Innsmouth gelandet. Also man hat wirklich, es waren auch keine Menschen da. Ja? Es war wirklich wie ausgestorben. Es war ein Penner, der war vor dem Starbucks da. Der war so wild lallend. Also es hat mich wirklich an diese Innsmouth-Geschichte erinnert. Genau, ja, richtig. Also wirklich verrückt. Aber ich bin mit so einem Regenschirm, der war auch ganz unpassend. Ich hatte überhaupt keinen Regenschirm mit. Ich habe den von meiner Frau genommen. Das war so ein ganz bunter. Bin ich durch das düstere Providence gelaufen und habe mir wenigstens die Häuser angeschaut, die Wohnhäuser von Lovecraft selbst. Das war schon toll. Und dieses Haus von Charles Dexter Ward zum Beispiel, was so die Inspiration war. Also wenn man wirklich davor steht, ist das wirklich doch eine unbeschreibliche Sache für so Fans, dir das mal so zu sehen. Oder man hat dieses Fleur-de-Lis-Studio, also dieses bunte Haus dort, wo in The Call of Cthulhu dieser, na, wie hieß er da? Da gab es diesen Künstler, schauen wir mal kurz nach. Dieser Wilcox, Henry Anthony Wilcox, dieser Bildhauer, wohnt. Und das sieht man. Und wenn man wirklich davor steht, also da ist man wirklich so in Lovecrafthausen, wenn man das mal so beschreibt. Ganz stark, ja. Ja, also es regnete natürlich. Wir sind dann, es hatte auch nur ein Restaurant in der Stadt auf. Es war wirklich, und da bin ich rein und da habe ich ganz vermutlich zu Lovecrafts Horror Meeresfrüchte-Sushi und sowas gegessen und so Tintenfisch. Ja. Also das fand ich ganz passend.
Ja, absolut.
Also Lovecraft hasste ja, also er mochte ja sowas überhaupt nicht. Ne? Also.
Nicht so richtig. Ja, wunderbar.
Aber die kulinarische Freude und die architektonische vermischten sich da. Und ja, es hat, ich wollte ursprünglich diesen Grabstein I am Providence und dann so Aspekte von der Stadt zu da filmen. Ja. Aber dazu ist es halt nicht gekommen. Aber vielleicht später mal.
Ja, hoffentlich. Noch ein kurzer Einwand für die Leute, die jetzt zuhören und sich die ganze Zeit fragen, Mensch, dieses analoge Film, wie ist denn das genau, wie funktioniert denn das und so weiter? Also wir wollen hier ein bisschen den Fokus auf Lovecraft legen und es gibt bereits ein Interview mit Patrick aus 2021 von dem jetzt schon mehrfach erwähnten Podcast Antenne Traumstadt. Björn Candidus und Gregor Grote betreiben den und da stellt der Björn Candidus einige Fragen, wo es auch spezifisch um die Technik geht und so weiter. Das werden wir auch verlinken. Also wer sich dafür interessiert, wie ist das genau, wo ist der Unterschied zum Digitalen und so weiter, der höre dann bitte dort rein. Aber wir wollen jetzt weitergehen in deiner Lovecraft-Trilogie. Und zwar, du hast gesagt, The Garden. Das ist im Prinzip der zweite Lovecraft-Film, gedreht in Savannah in Georgia. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du auf die Location gekommen? Und warum dieses Gedicht The Garden?
Ja, ab irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass Lovecraft auch Gedichte geschrieben hat und ich habe es mir natürlich erstmal durchgelesen, zumindest die ich jetzt erstmal im Internet gefunden habe. Dieser wunderbare Band jetzt, der erschienen ist in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft von Frank Dukowski, der die Nachtdichtungen auf Deutsch gemacht hat, den gab es damals noch nicht. Aber ich hatte damals auch schon mit ihm so Kontakt bezüglich der deutschen Übersetzung, weil der Garten gab es tatsächlich nur auf Englisch, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob es in der sündhaft teuren Ausgabe für 250 Euro, die es irgendwo gab mit Gedichten, ob der auch auf Deutsch
von
war.
Von der Edition Fantasia, die meinst du, das kann sein, dass es da drin ist.
Ja,
das
genau. Kann sein. Die war damals, glaube ich, bis 200 bis 400 Euro oder so. Und das war, habe ich mir nicht geholt. Ich habe halt diese englische vorliegen gehabt. Und da war auch erst dieses Gedicht da. Das hatte ich also schon im Kopf gehabt. Ich fand es halt interessant, weil man wirklich hier in den Kopf von H.P. Lovecraft hineinkommt. So Anfang der 20er Jahre. Ja, im Prinzip ja, so ein Schnappschuss seines Seelenzustandes da erfährt und das auch sehr schön poetisch und ja, also sehr verlockend und reizvoll geschrieben war. Das ist immer so beim Filmemachen, es kommen verschiedene gute Konstellation oder die Sterne standen günstig. Ich war halt in den Südstaaten, wie gesagt, Savannah und auf der Reise angekommen und hat mich schon immer seit meiner Kindheit dieses Spanish Moss fasziniert, ja, was die Bäume herunterhängt. Man hat also, da gibt's auch so einen Fluch, der wie ins Fluch der Südstaaten kann man, schien mir das immer mit den ganzen Grauen und mit den Plantagen und der Sklaverei. Denn es gab auch eine Geschichte, man soll da nicht dran ziehen, weil da kommen böse Käfer raus und das sind tatsächlich so eine Käferart da drin. Also man soll das nicht anfassen, die fallen raus und die saugen auch irgendwie Blut. Also eine schöne Sache, aber ich fand die immer sehr ikonisch eigentlich. Also die prägt das Bild der Südstaaten. Und ich wollte halt dieses Moos irgendwie filmen und da kam diese Geschichte halt, das passte zusammen, auf diesen Friedhof. Ich kannte den Friedhof auch schon, nämlich aus Lucci Fulcis Horrorfilm, als der nämlich durchaus einigermaßen Erfolg hatte, konnte er einige Filme in den USA drehen, also Lal di La oder diesen Power Nella Città de Morti Viventi, den wir kennen mit dem Glockenseil, den man auf Deutsch immer noch nicht sagen darf oder so. Jedenfalls diese zwei, da sind einige auch auf diesen Friedhof gedreht, der eben auch vor allen Dingen Südstaatengräber hat. Also aus dieser Zeit des Bürgerkriegs oder des Sezessionskriegs hat man eben da imposante Grabsteine mit abgebrochenen Säulen zum Beispiel. Abgebrochene Säulen, das hat so ein Symbol, das bedeutet immer, dass ein junges Leben vorzeitig geendet hat, zum Beispiel. Und diese alten Gräber, die wirken auch schon ein bisschen wie La Rose de Fer von Jean Rollin oder so, alte Gitter zum Beispiel. Also man hat da einen sehr, sehr einzigartigen Friedhof, wo wirklich die Landschaft und das darunter liegende Tote sich wirklich sehr schön verbinden. Und da dachte ich mir, das passt eigentlich wirklich wunderbar zu dieser Geschichte, einen Garten zu filmen. Ne? Also Lovecrafts Garten und seine mit seinem Kosmos, Ideenkosmos auch zu tun hat. Interessanterweise, das habe ich im Film auch nicht reingemacht, gibt's auch einen Fluss gleich am Garten, also so ein River irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt und könnte man durchaus auch Anknüpfungspunkte zu irgendwelchen Wassermythen von Lovecraft auch finden. Ja. Ja. Es gibt sogar einen jüdischen Friedhof, da wurde auch schon gefragt, na, warum ist denn hier etwas Jüdisches drin in dem Film? Kannst du dir vorstellen, warum ich das reingemacht habe?
Vielleicht, um Lovecrafts bekannten Antisemitismus so ein bisschen kritisch zu kommentieren?
Könnte man denken, ja, also warum nicht, ne? Man sagt mal auch, Ingmar Bergman sagte mal so schön, niemand beschäftigt sich so sehr mit Religion wie die Atheisten. So Buñuel und Bergman haben sich ihr ganzes Leben mit Religion beschäftigt, aber ist es hier in dem Fall gar nicht. Ich hatte tatsächlich die Idee, naja, so ein junger Mann, da dachte ich, er war ja mit der Jüdin Sonja Green, hieß sie, glaube ich, aus der Ukraine, glaube ich, weiß gar nicht genau, kurz liiert. Und das kann ja in dieser Traumfantasie durchaus eine Rolle spielen, die in die Garten zu sehen ist. Und ich war eben auch, ich habe es gerade noch mal gefunden. Ja, Green hieß die. Aber ich hatte kurz zuvor auch diesen Film von Herk Harvey gesehen, zum Beispiel Carnival of Souls. Und da sieht man ja die ganze Zeit eine Frau durch den Film laufen und sie weiß eigentlich gar nicht so richtig. Alles wirkt irgendwie leicht verschoben, leicht unheimlich, unwirklich. Alle Dinge, die sie kennt, sind irgendwie anders gedeutet und so weiter. Ihre Wahrnehmung ist gestört. Wir erfahren ja dann am Schluss, woran das liegt, da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber das ist mit dieser Orgelmusik. Sie hört ständig eine Orgelmusik, eine ganz ungewöhnliche. Und diese Stimmung, ich arbeite gerne mit so Stimmung. Ich muss eine gewisse Stimmung haben und auf die filme ich dann hinzu. Mhm. Also ich muss wissen, welche Stimmung ich dann im Film haben möchte. Und da war Carnival of Souls halt eine der großen Einflüsse. Ah,
ja. Interessant, okay. Also auf jeden Fall finde ich es interessant, dass du dieses Gedicht gewählt hast. Es ist, glaube ich, eins der, wenn man überhaupt von bekannten Lovecraft-Gedichten sprechen kann, Lyrik ist ja generell eher was Nischiges. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eins der weniger bekannten Gedichte von Lovecraft, weil es nicht ganz so im Fokus dieser unheimlichen oder dezidiert kosmischen Gedichte steht. Wer das nicht kennt, Lovecraft beschreibt da so einen Garten, der sehr verfallen ist und dem so ein dekadenter Hauch innewohnt. Und am Ende wartet dann noch so ein bisschen, könnte man schon sagen, eine böse Pointe. Und auch die Stimmung der Nostalgie und so was Elegisches ist damit drin. Ist, wie gesagt, auch in dem Band, den du erwähnt hast, Fungi von Jugot und andere Gedichte, im Band kommentiert von Max Becker. Ich finde es interessant insofern auch, dass du diesen Friedhof in Savannah gewählt hast. Denn zum einen sind Gärten allgemein für Lovecraft ein wichtiges Thema immer gewesen. Also er ist ja entgegen der allgemeinen Annahme, er habe sich eigentlich nie bewegt, ist ja doch sehr viel gereist. Ist gerne durch bestimmte Gegenden gefahren in Amerika und auch nach Kanada, hat sich alte Städte angeschaut, war immer so auf der Suche nach antiquierten architektonischen Inhalten oder ähnlichem. Und Gärten und Natur kommen in seinen Briefen auch immer wieder vor und die beschreibt er auch sehr ausführlich. Deswegen ist das, würde ich sagen, auch ein reizvolles biografisches Gedicht oder was man biografisch lesen kann. Du hast ja auch gesagt, in den Kopf des jungen Lovecraft reinzugucken. Also ich glaube, das ist reizvoll und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Lovecraft ist ja auch in Savannah gewesen. Also ob er jetzt auf diesem Friedhof war, weiß ich zwar nicht, da habe ich nichts zugefunden, aber er ist schon relativ häufig in Savannah gewesen. Er mochte den Ort sehr, er ist da oft durchgefahren, er hat da oft die Buslinien gewechselt. Und tatsächlich ist er auch ein großer Freund gewesen von diesem Spanish Moss. Also das war für ihn ein sehr, sehr atmosphärisches Gewächs sozusagen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Lovecraft wird ja wirklich immer so mit Neuengland, Providence verbunden. Aber tatsächlich war Lovecraft ein großer Florida-Freund. Also er hat sogar auch überlegt, sich im Alter sozusagen in Florida niederzulassen. Wir wissen jetzt soweit, es ist gar nicht gekommen. Aber er mochte diesen Ort da sehr, kannte da auch Leute, also den Pulp-Schriftsteller Henry S. Whitehead zum Beispiel, den kannte er, der hat da gelebt, den hat er da besucht und die große Freundschaft mit Robert H. Barlow. Der Barlow hat auch in Florida in The Land gelebt. Robert H. Barlow, sein quasi literarischer Nachlassverwalter, wenn man so will. Und also im Briefwechsel zwischen Barlow und Lovecraft kann man da relativ viel auch über die Natur lesen. Lovecraft hat ihn da besucht, hat sich mehrere Wochen bei den Barlows aufgehalten. Das Cover von dem Briefwechsel ist sogar auch so ein Spanish Moss Gewächs. Also das finde ich auf jeden Fall auch da ganz interessant, dass sozusagen einerseits das Gedicht, andererseits diese biografischen Inhalte und dann dein Film, der das so zusammenbringt, das finde ich also ganz ausgezeichnet. Den Film habe ich gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, in Braunschweig beim Filmfestival. Ne, da lief ja irgendwie, ich glaube 2019 muss es gewesen sein. Genau, 2019 muss es gewesen sein. Da lief ja so eine Retrospektive von dir. Im LOT-Theater war das damals. Ja, das war auch auf jeden Fall ganz wunderbar. Also auch diesen Film kann ich nur sehr empfehlen. Auch er ist auf jeden Fall frei zu sehen auf Vimeo.
Ja, wir hatten damals eine wunderbare ein Filmkonzert mit Filmen, die der Musiker Wellenform vertont hat zum Beispiel. Das wurde live vertont und Ich hatte da auf 16 mm dort wirklich die Filme projiziert. Also es war analog und die digitale Musik sozusagen zusammen.
Ja,
und es gibt es auch so nicht so schnell wieder. Ja. Ja, also er macht das auch nicht wieder. Das war wirklich eine einzigartige Sache, weil der Aufbau von diesen ganzen Synthesizer-Technik und das ist so aufwendig. Ja. Das kann man nicht so schnell eben mal wieder reproduzieren. Also von daher war das gut. Und in The Garden ist auch eben dieses Trautonium zum Beispiel zum Einsatz gekommen. Das Trautonium haben wir ja bei Die Vögel von Hitchcock. Oskar Sala hat das ja entwickelt in den 20ern oder Trautwein war das eigentlich, deshalb Trautonium. Und Sala hat es dann für, auch mit Hitchcock, hat die Vogeleffekte gemacht. Also das passte und da wurde damit experimentiert mit diesen unheimlichen Klängen, ja, die da eine Rolle spielen. Denn wie will man hier Musik machen zu so einem Innenlebenfilm eigentlich.
Ja, sehr.
Also das freut mich sehr. Ich wusste wirklich nicht, dass dieses Spanish Moss dann wirklich auch so eine Lovecraft-Verbindung hatte. Aber ich dachte mir schon immer, das passt, weil natürlich auch Lovecraft, wie gesagt, auch durchaus das kannte. Und hat mich auch nicht gewundert, dass er Savannah mochte. Ich finde, es ist eine der schönsten Städte der Südstaaten, weil diese auch also da wurde sehr viel Geld ausgegeben. Man hat also immer solche Plätze geschaffen mit so einem kleinen Park und eine Schule und irgendwas, also eine Kinderbetreuung oder sowas war da, also eine Schule und verschiedene Dinge. Und da war wie in diesen Plätzen immer fast alles da, was man so braucht. Also es gab hier unglaublich viele Parks in dieser Stadt. Das hat man ja später nicht mehr so gemacht. Da wurde alles fürs Auto umgebaut in den USA. Aber damals war das noch so. Und wir kennen natürlich Savannah, auch zum Beispiel Forrest Gump, also die Anfangsszene mit den Pralinschachteln, da sitzt er auf der Parkbank, das ist wirklich dann gleich dort in Savannah und der Wohlstand ist natürlich aber auch auf dem Rücken der Sklaven ausgetragen, auch wenn Georgia nicht die Sklaverei, nicht die ersten waren, die es eingeführt haben. Die haben also viel später das gemacht als andere, aber es hat sich dann rausgestellt, gerade Malaria und so weiter war dann doch so, schlug so viele, hat so viel Opfer gefordert, dass man doch dann die wesentlich angepassteren, sag ich mal, Sklaven da, kaufte, anstellte und so weiter. Und dann ging das ganze Unwesen natürlich auch da los. Und also die Geschichte der Sklaverei in den USA ist ja immer noch, verändert sich immer noch oder ist noch vieles im Fluss, vieles unaufgearbeitet. Man überlegt jetzt gerade, ob man auf Statuen entfernt von Südstaaten generellen. Ich bin der Meinung, eine Plakette, die das im Prinzip erklärt, wäre vielleicht besser, als alles zu entfernen. Aber das ist immer so eine Sache, wie man mit Geschichte umgehen will. Es verändert sich. Da ist halt sehr viel unaufgearbeitet, auch, was überhaupt diese Mythen und Ureinwohner bis zu den Indianer oder also das heißt diese Native Americans, die es da halt gibt. Da sind wir dann beim letzten Film auch schon fast. Ich spiele das auch
nochmal. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass du gerade nochmal diese Technik erwähnt hast. Das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen. Das hatte ich völlig vergessen, wie mir, als wir da 2019 diese Filme gesehen hatten. Das ist mir wirklich wie ein Atavismus, ist mir das in die Glieder gefahren sozusagen, weil ich saß ganz oben und dann sprang dieser Filmprojektor an. Und dieses Geräusch, das ist mir wirklich durch und durch gegangen, weil ich dachte, Mensch, wie lange habe ich denn dieses Geräusch eines analogen Filmprojektors nicht mehr gehört? Früher war das auch im Kino ganz normal, wenn man sich immer ganz oben hingesetzt hat, was ich meistens versucht habe, dann saß man immer relativ genau unter dem Projektor und hat dieses Surren irgendwie gehört und dieses charakteristische Anspringen. Heute hat man das ja nicht mehr und das war wirklich tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis für mich, weil mir da erstmal bewusst geworden ist, wie so ein Geräusch, was früher ganz geläufig war, einfach aus der Lebenswelt verschwunden ist durch die technische Entwicklung. Ja,
es ist vielleicht auch vergleichbar mit dem mit der Haptik des Umblätterns einer Seite in einem Buch zum Beispiel. Also wenn man das vergleicht, man braucht ja eigentlich kein Buch mehr, um einen Text zu rezipieren. Man könnte jetzt irgendein Pad nehmen, ne? Aber das Buch selbst, egal wie es gebunden ist, ja, wie es verarbeitet ist, es ist Leder, es ist noch irgendwie ein besonderes Papier, muss man es aufschneiden oder nicht? Oder ist es mit Blei gedruckt oder ist es modern oder egal wie? Wo lese ich das Buch? Das hat ja alles eine es so eine wunderbare Bedeutung dann, die in die Leserfahrung mit hineinfließt. Mhm. Und das ist bei so einer Filmprojektion auch, das ist eben anders, wenn man ins Kino geht heute, dann drückt der Herr an der Popcornmaschine oder die Dame da drauf und startet den Film. Und das könnte ich genauso in meinem Heimkino zu Hause anschauen. Also wenn ich es dunkel mache, da gibt es kein, die Reproduzierbarkeit ist einfach vollkommen da, ne? Und bei einer Analogprojektion, da sind natürlich Dinge, die, ja, ein ganz besonderes Erlebnis, das ist wirklich die eine Kopie, die gibt's halt nur heute, ja, und die sieht halt auch, die hat eine ganz besondere Wirkung, die also wie es auch, die Helligkeit ist eine andere, ist viel heller als bei modernen Beamern oftmals, und das hat sowas, ich würde sagen, Magisches, ja.
Ja, kann man durchaus sagen. Bevor wir jetzt zum letzten Lovecraft-Film kommen, der jetzt quasi auch der aktuellste ist, würde ich aber gerne noch die Chance nutzen und auf die Musik hinweisen. Also du hast ja schon gesagt, Wellenform, der Uwe Rottluff ist das ja, mit dem du viel kooperiert hast in vielen Filmen, unter anderem eben auch für The Color Out of Space und The Garden. Und also so wie, sage ich jetzt mal, Ennio Morricone Filme durch seine Musik aufwertet, ist ja die Musik von Uwe Rottluff für deine Filme auch essentiell. Also Musik allgemein, aber für diese beiden Filme eben speziell von ihm die Musik. Wie ist es denn da zur Zusammenarbeit gekommen?
Das ist durch einen Freund gekommen in Chemnitz, in Frank Weinhold, der hatte eine Filmvorführung, glaube 2014 oder so war das, 15, Tage der Industriekultur hieß das, und da wollten die mal Filme zeigen. Und da haben die gesagt, ach, da fragen wir mal den Patrick Müller, der hat hier einige Filme, die könnten wir mal, das ist ganz ungewöhnlich, das wird alles, ist alles auf Film gedreht und so. Und das, und da wurden einige Filme gezeigt. Die waren aber noch größtenteils stumm. Einige waren halt nicht, also da war halt mit auch mit, also die keine Stummfilme waren, aber einige schon. Und da haben wir da wurde der in Chemnitz lebende Musiker Uwe Rottluff gefragt, unter dem Namen Wellenform bekannt, ob er einige Filme da mit Musik versehen könnte. Ja. So, und das hat er auch gemacht, und es war ein ganz ungewöhnliches Erlebnis gewesen. Ich habe das selbst auch noch nie so wahrgenommen. Das war wirklich beeindruckend. Und bei den späteren, als dann Color Out of Space kam, das war der erste dann, wo wir wirklich dann die Musik auch gezielt dann hier verwendet haben. Color Out of Space war noch ein das waren Teile eines anderen Stückes, das er hatte. Töne des Nebels war das, glaube ich. Oder, das hieß Petrified Forest. Das ging um einen versteinerten Wald. Und da hat er so Musik zu einem versteinerten Wald gemacht, was auch passt, weil in Chemnitz gibt es einen berühmten versteinerten Wald, der dort ausgestellt ist. Und es wird ein Museum drum gebaut, und da hatte der eine Musik und Ton und, eine Lichtperformance gemacht und hatte dieses Album da vorgestellt. Und die kleine Melodie, dieses Dim, Dim, Di, Dim, Dim, Di, Dim, Dim, Di, Dim, was so wie eine magische Melodie war. Und da dachte ich mal, diese Melodie, die wäre perfekt, um diese scheinbar harmlos daherkommende Farbe aus dem All irgendwie darzustellen.
Ja.
Und da haben wir das halt genommen und haben das zu dem fertigen Film, also der wird auch aus Stummfilm funktionieren, diese Musik dazu gemacht, und da ist das erst richtig so explodiert, sozusagen, der Film. Und bei The Garden hat er dann wirklich eine eigene Originalkomposition da auch geschrieben, also die gibt's vorher so nicht.
Ja, auf jeden Fall auch, also war live natürlich total beeindruckend, aber auch als Reproduktion im Heimkino wirklich, wirklich ganz hervorragend, die Musikspuren.
Ja, ich habe dann ja mit ihm nochmal bei Blink of Neon Eyes zusammengearbeitet. Da hat er auch das ist ja auch in Braunschweig gelaufen. Und bei Into the Realm of the Night, das würde ich sagen, vielleicht sogar mein erfolgreichster Film bislang. Der hat wirklich so viele Preise abgeräumt wie kein anderer. Und der hat dann auch den Preis der Dresdner Schmalfilmtage, den Jurypreis gewonnen im internationalen Wettbewerb.
Ja.
Und das war ja auch so ein Abtauchen in die, vom Tag in die Nacht und in Kopenhagen da zur Corona-Zeit gedreht noch, ganz der, der auch so Stimmungen interessante Art und Weise zeigt.
Ja.
Und das war aber das letzte Mal, dass ich auch mit Uwe da zusammengearbeitet habe jetzt, weil er auch ein eigenes Projekt verfolgt. Er hat ein sehr großes Stück, erst dieses Monument, ich weiß nicht, wie er es nennt, und das wird sehr aufwendig irgendwie aufgeführt und da ist er jetzt, das bindet seine ganze Kapazität, um das mal so zu sagen.
Ja, das verstehe ich, okay. Ja, vielleicht ja aber dann in Zukunft irgendwann nochmal.
Ja, bestimmt.
Aber das, was schon besteht, ist ja auch schon wirklich hochinteressant. Also ja, du hast es gerade gesagt, ich habe das vielleicht ein bisschen gar nicht so zum Ausdruck gebracht. Du bist ja wirklich, du bist jetzt kein reiner Hobbyfilmer oder irgendwas in der Richtung, sondern du bist wirklich sehr erfolgreich international in der Kurzfilmszene, in der Experimentalfilmszene, läufst auf vielen Festivals, immer wieder auch im Ausland, in verschiedenen Toronto hattest du erwähnt, viel im französischsprachigen Raum, glaube ich auch, und deine Filmauswahl ist ja da auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich, also Into the Realm of the Night hattest du genannt, Spellbound gibt es, eine Vertonung eines Emily Brontë-Gedichts, bei dem Film, wo ich seltsamerweise immer irgendwie eher an Robert Frost denken muss, aber ich glaube, das ist irgendwie mein persönliches Ding. Du hast Theodor Storms Gedicht bei Purgisnacht auch ganz hervorragend mit so expressionistischen Texttafelanklängen hast du das gemacht, finde ich auch sehr gut. Blink of Neon Eyes ist tatsächlich auch abseits der Lovecraft-Filme einer meiner absoluten Favoriten mit Super 8 in Super 8 in Las Vegas gedreht. Da sagte der Björn Candidus in dem einen Interview, dass er da irgendwie so an Grindhouse-Filme denken muss oder auch, auch an so 80er-Jahre-Horrorfilme wie Basket Case. Ich persönlich habe tatsächlich eher so, also klar denkt man irgendwie auch an Scorsese, an Casino so ein bisschen, aber irgendwie habe ich da tatsächlich eher so, so Thief-Vibes, also Michael Mann, Tangerine Dream, irgendwie so in die Richtung geht das bei mir, wenn ich den,
oh ja,
wenn ich
ja,
den sehe. Und die Schrift am Anfang erinnert mich sehr an Drive von Nicolas Winding Refn, genau, mit Ryan Gosling, der ja auf einen Film Driver von, glaube ich, 1978 oder so zurück. Also irgendwie, da schließen sich bei mir ganz viele Kreise und ganz viele Resonanzen pingen irgendwie an, wenn ich diesen Film sehe. Also finde ich auch wirklich, absolut hervorragend. Blink of Neon Eyes von 2019 auch.
Ja, also meine Filme sind das, so hast du das schon schön zusammengefasst, das sind ja auch so eine Art Projektionsflächen. Also ich versuche, wie so eine Art Substrat hier zu schaffen,
ja,
dass man durch diese Referenzen, ich meine, man schaut die Filme an, die gehen ja oftmals nur wenige Minuten, aber da sind halt wirklich so viele Überlegungen dahinter, warum, also jedes Bild, was bei mir verwendet wird, hat halt irgendeinen bestimmten Grund, warum das gezeigt wird. Ja, es ist nichts beliebig, die Länge, die irgendwas, jeder Schwenk hat eine Bedeutung und wird gerade, weil auch vieles so statisch ist, dann irgendwie bedeutsam, und das mag ich halt sehr, dass jeder Zuschauer eben hier was anderes hineininterpretieren kann. Das heißt, die haben natürlich alle irgendeinen popkulturellen Hintergrund, also gerade bei, wie schon sagst, Blink of Neon Eyes, also da ist mir auch aufgefallen, da hat jeder irgendwas anderes. Ich hatte es in anderen Film, der ähnlich ist, Into the Realm of the Night, der auch mit diesen Farben, mit diesen nächtlichen Szenen auf 8mm arbeitet. Da war auf dem Festival in Aix-en-Provence zum Beispiel, in Nizza war das, ich wechsle schon die Festivals, aber Aix war ich auch.
In den Kinos von Nizza.
In Nizza, im Jean-Paul Belmondo-Saal, der ist nämlich dort geboren.
Das fand ich auch schön. Schön, ja, schön.
Ja, da wurde es mit William Klein verglichen zum Beispiel.
Ah, ja.
Da wurde auch gleich, also da hat er, und das hatte ich wiederum gar nicht im Sinn gehabt, interessanterweise. Aber so ist eben die unterschiedliche, der Grund, also die Rezeption, also die filmgeschichtliche Rezeptionsgeschichte, die man halt hat, die spielt halt in diese Filme halt unbedingt mit rein.
Ja. Ja, man könnte auch noch ganz viele andere nennen, hatte ich schon gesagt. Auf deiner Webseite kann man die sich angucken, über 40 Filme, oder kann man sich die Liste mal anschauen, das ist auch schön thematisch aufgegliedert. Kleines Häppchen, was ich noch bei Vimeo auch gefunden hatte, was mich sehr amüsiert hat, war Chickens in Key West. wahrscheinlich auch auf deiner Amerika-Reise entstanden, weil, weil Lovecraft war ja auch mal in Key West, ist irgendwie da hingefahren, hat sich dann geärgert, dass er nicht genug Kohle hat, um nach Havanna rüberzusetzen und ist dann wieder umgedreht. Aber das ist irgendwie auch wo so ein Dixie-Jazz irgendwie, diese Hühner da über die Straße laufen, hat so teilweise so ein bisschen so Benny Hill Vibes irgendwie so ein bisschen, da ist schon auch sehr lustig, finde ich.
Ja, das ist natürlich ein Film, den habe ich jetzt, ja, sagen wir mal, nicht für Festivals ja, und so ja. gemacht, den wollte ich einfach dort drehen, weil zum Beispiel in Key West man überall diese freilaufenden Hühner hat und nicht nur freilaufend, sondern frei fliegend, also die fliegen wirklich auf den Bäumen herum, man hat ursprünglich nämlich da Hahnenkämpfe veranstaltet und irgendwann hat man das dann nicht mehr gemacht und dann sind die einfach so verwildert, also es gibt da verschiedene Theorien, das ist eine davon und man hat sich da so mit den Hühnern so arrangiert und die leben wirklich, das hat man ja nirgendwo sonst, so in eine Parallelwelt zu den Menschen. Das heißt, jeder respektiert sich und wenn die Hühner, die Glucke oder die Henne mit den Küken über die Straße läuft, dann halten auch die alle an und lassen die rüberlaufen, größtenteils zumindest. Und auch eine schöne Szene in dem Film, man sieht dann diese Hühner, wie sie über dem Friedhof laufen, auf den Grabsteinen sitzen, auf den Gräbern herum flattern und rumlaufen. Auch sehr schön. Also das hat mich doch sehr beeindruckt. Ich bin ja, das merkt man in meinen Filmen, die Natur ist ja wirklich omnipräsent. Ich bin ein großer Naturfreund mit, ich interessiere mich sehr für Pflanzen in jeder Hinsicht und überhaupt Natur, das nochmal in den Fokus zu rücken, weil einfach auch der Mensch natürlich ja der größte Zerstörer der Natur gewesen ist in der Geschichte. Ne?
Ja. Ja. Bis heute.
Und die verbinde ich halt mit, ja, die verbinde ich halt dann auch mit den Texten oder mit Poesie, mit Literatur auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Weil das ist einfach so, man ist so unprätentiös, man kann das alles nicht irgendwie nachbauen irgendwie. Ne? Also man sieht das und mich hat in Natur immer fasziniert, auch die Lichtstimmung. Man hat sieht eine bestimmte Lichtstimmung, das habe ich im letzten Film jetzt zum Beispiel gehabt. Wenn man die Kamera nicht mitschleppt, die 16mm Bolex-Kamera mit 6-7 Kilo, dann und das dann filmt, wenn es gerade ist, man kann es nicht wieder rekreieren oder also wieder, man kann es nicht nachbauen irgendwie. Also wenn man nächsten Tag wiederkommt, ist das Licht wieder anders, die Blätter sind anders, die Licht, es ist alles anders. Also das fasziniert mich immer, dieser Augenblick, ja, der Augenblick, gibt es auch so einen Film von mir mit Andreas Gryphius, der auch damals nach dem 30-jährigen Krieg, also er war 19, als der 30-jährige Krieg wütete und er hat damals schon gesagt, ja, ich wie soll ich leben? Na, ich will im Augenblick leben. Also es hat eh alles keinen Sinn, es ist alles ist Katastrophe, es gibt Krieg, Vernichtung und so weiter, aber es bleibt mir immer noch die Schönheit von gewissen Dingen oder die, und das zu erkennen halt. Ja. Und das war immer das große Thema bei Gryphius, das habe ich auch in zwei kleinen Filmen da auch mit verarbeitet, ganz am Anfang.
Ja, und dann jetzt der dritte Teil deiner Lovecraft-Trilogie, wie ich sie genannt habe, Ancient Lore, basierend auf dem Gedicht Oceanus. Das ist auch in dem Gedichtband enthalten. Das ist Teil des Cycle of Verse. Das sind drei Gedichte, die man so ja thematisch den Elementen zuordnen kann. Im Gedichtband die Nachdichtung von Frank Dukowski, kommentiert von Levin Handschuh. Wie hast du dich für dieses Gedicht entschieden? Wie bist du darauf gekommen?
Also das Gedicht habe ich jetzt wirklich als erstes aus diesem neuen Gedichtband entnommen oder ich habe es hier zum ersten Mal gelesen, weil in allen anderen Quellen habe ich das Gedicht einfach noch nie gesehen. Ja. Also das war wirklich nur hier drin. Also das spricht auch für den Gedichtband, den man sich wirklich unbedingt kaufen soll, auch wenn er noch mal etwas teuer ist, aber es ist sehr aufwendig gemacht, es ist wunderbare Illustration hat, er hat Anmerkungen, es ist zweisprachig und man hat hier wirklich, das war auch so das Ansinnen dieser Autoren, die interessantesten Gedichte rausgenommen, denn ich meine, Lovecraft hat unglaublich viel Gedichte geschrieben, er hat noch viel mehr, die da existieren, aber das ist dieses Cycle of Verse, wo er so Naturphänomene mehr oder weniger auch mit zeigt oder, also es gibt auch eins über die Wolken zum Beispiel, hier haben wir Oceanus, das könnte man auch Okeanus übersetzen, das wäre ja der griechische Gott des Meeres, ne? Aber bei mir ist das, ich fand das halt interessant, dass ich jetzt auch, diesen Juni ist der erst gedreht, also es ist unglaublich schnell, mein schnellster Film, am schnellsten entstandener Film gewesen, im Juni in Frankreich gedreht Und da hatte ich überlegt, ich habe ja das sehr viel wildes Meer, sehr viel, ja, also den Ozean, Wasser und so weiter. Ich wollte eigentlich kein Gedichtfilm mehr wieder machen, aber ich bin wirklich durch das Gedicht dann auf die Idee gekommen und dachte, das nimmst du jetzt, das ist so interessant, weil es eben so unscheinbar daherkommt. Mhm. Wir haben ja im Prinzip eine Figur, ob das Lovecraft selbst ist, also könnte sein, der dort am Ufer steht und sich so Gedanken macht über das Meer und alles, was darunter liegt. Und vielleicht auch Mythen von ihm, aber auch globalen Mythen der Menschheit oder der, was davor vor der Menschheit war. Alles, was kulminiert wie so ein Ausfluss von so einer Spüle sozusagen fast schon in diesem Gedicht. Ja, er wirft dort alles rein und bringt wirklich, wie er es immer arbeitet, mit verfluchten Wunderheilern, also Taumaturgen und so weiter, typischer Art und Weise, wie er mit Worten arbeitet, um er droppt die sozusagen, ja. so Ausdrücke, nur um eine Stimmung zu erzeugen. Und da dachte ich, das kann man wirklich interessant zu einem Gedicht verarbeiten, zu einem Gedichtfilm. Und naja, ich bin dann im Prinzip bei verschiedenen Orten habe ich versucht, Dinge zu filmen, wie man sie so eigentlich nicht erwartet, um das mal so zu sagen. Das heißt, nicht nur Lichtreflexion, aber auch ungewöhnliche Architektur. Also es gibt zum Beispiel diesen Phare der Eckmühle in Frankreich. Das ist ein unglaublich großer Leuchtturm. Und der wirkt mit seiner Architektur, hat ganz viel spitze Pfeiler und Ecken und Kanten. Alles sehr seltsam. Und das hat mich so an diese Lovecraft Architektur, wie er so die untergegangenen Städte natürlich beschreibt, die diese geometrischen Formen haben und so weiter.
Ja.
Wo auch nichts so ist, wie man sich das vorstellt. Also Riley zum Beispiel. Ich habe mich da einfach mal so rein von der Stimmung da so reinbegeben. Das heißt, man finden in der Bretagne eben, vielleicht ist auch Richard Stanley hat gesagt, er bleibt ja auch in Frankreich irgendwie, das interessiert ihn einfach sehr. Vielleicht scheint da auch mal ein Bretagne-Film von ihm.
Ja.
Wir haben eben in der Bretagne alles, was möglich ist an Landschaft, schöner Landschaft. Wir haben also die wilde Landschaft, wir haben Felsen, wir haben Klippen, wir haben aber eben auch unglaublich viele alte, verfallene Kirchen mit rätselhaften Wasserspeiern, fast schon Dämonen, die da oben drauf sitzen, verwitterten, es gibt diese Kalvarienberge, da wird zum Beispiel das Leiden von Jesus Christus, so eine Art Comic, als Skulptur, als Steinskulptur dargestellt, in verschiedenen Stationen. Und das war damals wie eine Art Comic, die war noch bunt und so nach 500, 600 Jahren sind die aber alle verwittert. Und das hat einen ganz besonderen Charme, wenn man das natürlich dann filmt oder beziehungsweise Aspekte daraus entnimmt, aus seiner ursprünglichen Bedeutung und die dann mit etwas Neuem kombiniert, ist es doch sehr reizvoll.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass du dir ausgerechnet das Gedicht gewählt hast, weil ich würde es auch so sehen, es ist eher randständig auch, beziehungsweise sogar im Gegensatz zu The Garden, was ich auch schon als eher unbekannt markiert hatte, wird dieser Cycle of Verse, zu dem Ozeanus oder Okeanus, wie man das aussprechen mag, gehört, wirklich häufig gar nicht richtig erwähnt, auch wenig irgendwie interpretativ angegangen in der Sekundärliteratur, die es so aus dem englischsprachigen Bereich gibt. Also es ist irgendwie ja doch eher randständig, würde ich sagen, was mich tatsächlich ein bisschen wundert, weil ich schon sagen würde, es ist ja eigentlich sogar, wenn man jetzt sich dieses Motiv des Meeres dort ansieht und diese Verbindung mit dem, was das lyrische Ich da sagt, ist es ja fast programmatisch eigentlich für Lovecrafts Werk. Also am Ende heißt es ja, da spielt ja auch der Titel des Films drauf an, Ancient Lore, da, wo ja im Prinzip das lyrische Ich oder Lovecraft, wer auch immer das dann ist, das Meer ja sozusagen fast anfleht. Irgendwie, of you I ask one thing alone, leave your ancient lore unknown. Also die Geheimnisse des Meeres, die bei Lovecraft ja eine große Rolle spielen in verschiedenen Geschichten auch, die sollen gar nicht preisgegeben werden. Also das verbotene Wissen soll gar nicht herauskommen. Also das fand ich doch schon recht bemerkenswert. Ist mir durch deinen Film jetzt auch erstmal gerade wieder so richtig klar geworden, wie wichtig dieses Gedicht unter Umständen auch für das Verständnis von Lovecrafts programmatischem Werkinhalt eigentlich ist.
Ja, es ist im Prinzip, die verschiedenen Mythen von Lovecraft werden hier eben verdichtet, ne, in dieser Form, diesem Gedicht. Also das passt, das macht man sich oftmals gar keine Gedanken. Ein Gedicht ist eben wie so eine Zusammenballung von den, ja, von einem Sachverhalt, von einem Text. Und das bringt er hier sehr schön heraus und deutet es aber natürlich auch wieder nur an. Ja. Und das macht es auch einfach, weil das macht es reizvoll, weil man kann natürlich dann etwas reinbringen. Das Problem ist, wenn jemand alles ausführlich dort darstellt, schon in Textform, es gibt ja Leute wie Goethe zum Beispiel, die können alles perfekt beschreiben. Mhm. Also was will man dann noch verfilmen? Also man kann Goethe kaum, also als Jurist, man kann da, ja, er hat immer die perfekte, den perfekten Ausdruck parat und Lovecraft geht da eben hier einen anderen Weg und man kann, also ich gehe ja, ich will da jetzt nicht zu viel hier verraten, man soll als Filmemacher jetzt nicht immer das eigene Werk erklären, mhm. aber der Film endet mit etwas, was einen erstmal ratlos zurücklässt. Ja,
absolut.
Man weiß erstmal nicht, warum, wieso jetzt eigentlich. Man hat zwar Gegensatz mit Wasser und Wüste und so weiter, aber wenn man dann sich ein bisschen genauer mal damit beschäftigt, dann kommt man schnell dazu, dass es eben auch andere Mythen gibt, wo bestimmte Felsformationen zum Beispiel erschlagene Monster darstellen, mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Also wie das dann im Prinzip im Schlussbild auch mit, was man durchaus rauslesen kann. Das heißt, Lovecrafts Idee, dass es etwas gab vor den Menschen, diese großen Alten, etwas Erschreckendes, aber auch etwas, was vielleicht wieder auferstehen kann oder auch nicht. Also das heißt, es ist nicht tot, was ewig liegt. Ne? Also liegt in seinem Haus, sitzt in Riley, sitzt träumend der Cthulhu und so. Es muss aber nicht immer nur der Cthulhu sein. Es gab auch andere Monster oder mythische Wesen, Figuren, die dann irgendwie sich in Felsformationen oder in irgendwelcher Art in der Menschheitsgeschichte irgendeinen Niederschlag fanden. Und mit dieser Wucht endet ja im Prinzip ja auch der Film, mhm. dass man dann rätselhaft ein Gefühl bekommt, was vielleicht diese alte Kunde sein kann. Denn Lovecraft wird da nicht explizit, was die alte Kunde ist. Ne?
Nee.
Also man kann also hier nur mit Stimmungen arbeiten. Und alles, was man hier deutlich zeigt, also man könnte ja alle schrecklichen Dinge zeigen, irgendwas Hässliches, irgendein Krakenwesen, irgendeine Kunst oder sonst was, das wäre alles, das würde alles nicht funktionieren. Und da bin ich bei dem Film zum Beispiel hier durchaus eher in so eine Richtung gegangen, wie zum Beispiel Stanley Kubrick in The Shining oder in Planet der Affen. Ja, mhm. Also man hat im Prinzip immer die beiden Filme am eins gemeinsam, sie enden mit etwas völlig Unerklärlichen. Das heißt, immer dann, wenn man eine rationale Auflösung erwartet, kommt mir mit etwas relativ Unscheinbaren daher. Also in Shining haben wir ja dann im Prinzip diese Party. Einfach ein Bild wird gezeigt an der Wand, das offenbar er schon immer da war.
Ja. Ja?
Und in Planet der Affen, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, aber man sieht dann plötzlich, oder er wird gewiss, dass
eigentlich auf der Erde ist, ja.
Dass er eigentlich auf der Erde ist und dadurch kommt dieser Affekt, dieser absolute Wahnsinn auch zustande. Ja. Also er weiß, er wird nie wieder entrinnen können, dieser ganzen Sache. Und auf eine ähnliche Art und Weise, die einen wirklich die Wahrnehmung wieder ganz anders denken lässt, habe ich versucht, halt diesen Film auch enden zu lassen.
Mhm.
Ja. Ja, und so ist es halt.
Vielleicht verraten wir gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wann kann man den Film sich ansehen, voraussichtlich? Jetzt gerade läuft er ja noch auf Festivals und ist auf Vimeo gar nicht verfügbar.
Ja, also der Film ist jetzt wirklich zurzeit nur auf diesen, erstmal dem Lovecraft Festival, aber in vielen anderen kommt er dann auch. Er ist ja wirklich erst am Ende Juli fertig geworden. Das heißt, das wird, denke ich mal, noch das ganze Jahr auch noch laufen auf verschiedenen Festivals, aber auch in Deutschland. Aber da ist jetzt noch nicht, das dauert immer eine ganze Weile.
Ja.
Also das ist wirklich dann der neueste Film davon. Ja, also wer es gerne mal sehen will, kann mich auch gerne nochmal kontaktieren oder so. Dann kann ich ihm nochmal sowas schicken. Aber ich kann leider die Filme nicht öffentlich im Netz irgendwie lassen, wenn sie jetzt wirklich noch ganz frisch auf Festivals laufen.
Ja, ja, klar.
Alle anderen, der Großteil der Filme ist ja bis zu Spellbound auch alles noch komplett frei auf meiner Vimeo-Seite zu sehen. Also da hat man auch erstmal genügend Futter sozusagen.
Ja.
Vielleicht ist noch zu erwähnen, die beiden Filme The Color Out of Space und The Garden sind auch auf im Bonusmaterial von der Blu-ray von Richard Stanleys Verfilmung von Color Out of Space mit
richtig
enthalten.
Koch Media.
Vielleicht hat das auch jemand schon mal gesehen. Das sind auch Kurzfilme von Richard Stanley mit dabei. Da habe ich mich damals natürlich extrem gefreut, dass das dort mit Berücksichtigung fand.
Ja, absolut. Das ist eine schöne Sache. Genau, wer also Ancient Lore sehen möchte oder zumindest mehr darüber erfahren will, der geht auf Patricks Webseite und meldet sich sozusagen. Aber ansonsten können wir ja sehen, wenn er dann auch frei verfügbar ist in einiger Zeit, dann können wir da ja auch nochmal drauf hinweisen. Ich fand es auf jeden Fall auch noch interessant, wenn man sich die hintereinander anguckt, deine Lovecraft-Filme, ist Ancient Lore auch wirklich ganz anders, auch vom Rhythmus her. Du hast jetzt ja auch nicht mehr mit Uwe Rottluff gearbeitet, sondern mit dem Musiker Carlos Ebelhäuser. Es ist irgendwie, es hat was Fragmentierteres, es gibt viel mehr Höhen und Tiefen und verschiedene Klangmotive, die irgendwie variiert werden. Auch die Schnitte sind ein bisschen anders. Ja, gut, man kann den Film jetzt noch nicht offiziell sehen, deswegen wollen wir den gar nicht so weiter im Detail auseinandernehmen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, der sticht auch von der allgemeinen Macher doch sehr heraus und finde ich konterkariert auch ein bisschen den anderen Film übers Meer, den du schon gemacht hast, diese Baudelaire-Vertonung bzw. Verfilmung, wo das lyrische Ich ja eigentlich eher so eifersüchtig ist auf die Geheimnisse des Meeres und irgendwie da was rausziehen will und hier ist es genau andersrum, also es ist auch ein schöner Kontrast nochmal, der da so werkintern sozusagen aufeinander prallt.
Ja, der Film hat, also Ancient Lore hat jetzt auch noch eine Besonderheit, der ist halt ich würde was sagen, er imitiert so eine gewisse Art und Weise oder ist so eine Entsprechung dieses zweistreifigen Technicolors oder Zweiband-Technicolors, was man Anfang der 20er in Filmen hatte, also Phantom der Oper zum Beispiel oder anderen, wo halt diese Rot- und Grüntöne man hat. Also das heißt, das Farbspektrum wird reduziert nur auf diese Rot- und Grüntöne und das gibt eben genau das, was ich hier wollte, dieser Landschaft oder dieser also diesem Gedicht auch die visuelle Entsprechung. Das heißt, wir sehen eben die Landschaft nicht so, wie sie jeder sieht, wenn man am Strand ist, sondern halt eine Verschiebung der Wahrnehmung, ja. Und es ist zugleich aber auch schön, weil es ist wirklich ein Verfahren aus der Zeit, in der Lovecraft vielleicht auch ins Kino gegangen ist. Man weiß, Lovecraft ist nicht so gerne ins Kino gegangen, aber zeitlich passt das durchaus. Und das ist allerdings hier dann von diesem 16mm Material auf mit derselben Methode gemacht wie Martin Scorsese in The Aviator zum Beispiel, die Farbfilmentwicklung dargestellt hat. Er hat auch mit dieser Zwei-Streifen-Technicolor-Sache am Anfang sieht man das. Da sieht man diese Türkistöne und die Rottöne. Da dachten schon manche, ist irgendwas kaputt. Aber das ist tatsächlich so. Und er fängt dann in den 30ern, als die 30er beginnen mit Howard Hughes, hat er dann den Technicolor, den dreistreifigen. Da hat man dann eine sehr knallige und realistische Abbildung. Ja. Und das war hier wirklich, da habe ich mich sehr gefreut, dass das so funktioniert hat. Und das passt natürlich sehr schön zu dem zum Inhalt auch dazu.
Ja, naja, absolut. Ich finde auch wirklich, auch wenn ich selber jetzt technisch überhaupt nicht versiert bin, ich finde, man sieht den Unterschied da schon sehr krass, wenn man das mal vergleicht mit anderen digitalen Darstellungen, die in so eine ähnliche Richtung gehen. Also es gibt zum Beispiel so eine Clark Ashton Smith Dokumentation von 2019, ist die Emperor of Dreams. Und da gibt es auch so Szenen, die so eingestreut sind, wo dann zum Beispiel City of the Singing Flame vorgelesen wird, so eine ganz bekannte Geschichte von Smith. Und da werden auch Naturaufnahmen gezeigt, da aus Kalifornien, Auburn, wo Smith gelebt hat. Und das wird dann so farbverfremdet gezeigt, aber das ist eben digital gefilmt. Und es wirkt einfach, auch wenn es in so eine ähnliche Richtung geht, wie vielleicht jetzt bei The Color Out of Space, mit so einer falschen Farbgebung, es wirkt trotzdem aus meiner Sicht zumindest komplett anders als das analoge Pendant.
Ja, auf jeden Fall. Weil Film ist einfach was ganz anderes. Es ist eine ganz andere Wiedergabe der Empfindungen eben durch das Filmkorn. Und das Filmkorn ist eben auch nicht zu unterschätzen. Wir haben ja der Großteil der Filmgeschichte ist ja logischerweise auf Film gedreht. Mhm. Deshalb ist es ja, heißt der Film. Und
auch Zelluloid gebannt, sagte man früher, ne?
Ja, aber Zelluloid ist es ja eigentlich gar nie gewesen, ne? Das ist ja immer irgendwie ein Acetatfilm. Erst war es Nitrofilm und dann Acetatfilm, Sicherheitsfilm und so weiter, die dann auch nicht mehr explodierten, anbrannten oder sowas. Es war ja doch sehr gefährlich dann als Filmvorführer wirklich, und es vom Filmvorführung bis zum Fegefeuer war dann oft nicht viel entfernt, ne? Mhm. Die waren ja wie ein Bunker, ja, damit, wenn was brannte, sollte man immer auch irgendwie. Oftmals waren wirklich immer nur die Zuschauer sollten geschützt werden, nicht unbedingt der Filmvorführer. Der hatte meistens eine Treppe, so eine Leiter, wo er schnell aus dem Fenster fliehen konnte, wenn es brannte.
Ja.
Nee, aber sowas ist, und dadurch, dass wir eben die Filmgeschichte mit Filmkorn und mit auf Film wahrgenommen haben, erleben wir natürlich heute, wenn Filme auf Film wieder gedreht sind, und gerade hier wie auf 16 mm mit alter Technik, dann haben wir automatisch wieder die ganzen Erinnerungen von der Filmgeschichte, die wir in das Erlebnis mit einberechnen.
Ja.
Das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Deshalb wirkt das halt so.
Ja, ja, ja.
Ja. Und das macht es halt auch dann so schön. Und ich habe jetzt wirklich keine Farbverfremdung irgendwie. Also ich mag digitale Manipulationen jetzt nicht so. In dem Fall ist es hier aber durchaus, man lässt ja im Prinzip eine Farbebene weg, sodass eben wie man damals eben auf Rot und Grün nur gefilmt hat. Also man hat im Prinzip zweimal Schwarz-Weiß gefilmt und einmal hat man es dann Rot und einmal Grün eingefärbt. Mhm. Ne? Und dann wurde es zusammenkopiert. Und das hat man, und hier bei mir wird eben nur der dritte dann weggelassen sozusagen. Und dann hat man diese Ästhetik, die viele wirklich fast vergessen haben. Also wirklich nur die tiefsten Stummfilmfans kennen wirklich diesen zweistreifigen Technicolor-Look.
Ja.
Weil es ihm da auch nur eine Handvoll oder ich glaube, wir haben auf Mubi jetzt mal gesehen, glaube ich, 15 Filme oder so, die da so richtig bekannt sind. Manche sind auf YouTube. Wie gesagt, wer das mal sehen will, Phantom of the Opera, irgendwie Mitte der 20er, Two-Strip, Technicolor, da hat man so ein Gefühl, wie das halt wirkt.
Ja, Patrick, dann kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Ich würde am Ende gerne noch mal quasi den Faden aufnehmen oder das Ganze sozusagen zusammenbinden und fragen. Also du hast ja wirklich auch relativ vielseitige Interessen und was sich auch im Werk widerspiegelt, oder du schreibst ja auch ab und zu Artikel für 35 mm zum Beispiel.
Da erscheint übrigens demnächst ein wirklich großer Artikel, da habe ich 3 Monate dran geschrieben.
Ja.
Also nicht verwunderlich, das geht um John Ford und Monument Valley, Kathedrale für das Kino. Und da geht es um alle Filme, die John Ford in Monument Valley gedreht hat, unter diesem Aspekt der Naturdarstellung und so weiter.
Okay, ja, das ist interessant. Genau.
Im Westernheft demnächst.
Ja, sehr gut. Ich bin da mit Rio Bravo drin, fällt mir gerade ein. Aber wenn so viele Fäden zusammenlaufen an Hochkultur, Unterhaltungskultur, Trivialkultur, wie auch immer man das alles nennen will, und da alles sozusagen zusammenkommt, welchen Stellenwert hat Lovecraft denn sozusagen für dich als Literat, als Künstler? Wie würdest du das einschätzen?
Ich würde sagen, Lovecrafts Stärke war es vor allem so, das würde man heute sagen, Worldbuilding zu betreiben. Mhm. Ne? Er konnte halt Stimmungen, Orte unglaublich plastisch wiedergeben und wie er gerade mit Dokumenten gearbeitet hat. Also fast schon so ein Pseudo-Essayismus, wie so eine Collage-Technik oder so. Wie so eine Collage-Technik vielleicht. Also er hat ja immer wie so Texte, die er irgendwo dann zu Wort kommen lässt, irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, erfunden oder real, je nachdem, ne? Er hat das ja, selbst wenn er, ich habe jetzt nochmal, ist das gerade sehr heiß draußen, da habe ich passenderweise diese Kältegeschichte gelesen.
Ja.
Jetzt mit diesem Professor, der, oder diesen Doktor.
Kalte Luft.
Der diese Kalte Luft, genau. der mit Ammoniak und Motoren da sozusagen hier etwas unterkühlt wirkt sozusagen. Und diese ganzen, mit diesen Mythen, die er, also er hat sich ja wirklich vielseitig mit allen beschäftigt und das kommt erstmal mir durchaus auch nahe. Also ich interessiere mich schon immer sehr für Naturwissenschaften, die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dann gibt und die es ja wieder in Zweifel gezogen werden. Und es gibt ja immer Erkenntnisse aus Forschung und Technik, die man so hat in Deutschlandfunk oder so. Und dann hört man, ach, alle, die man hatten die letzten 20 Jahre, da stimmt auch nur die Hälfte. Die werden jetzt wieder, ja, die Studien auch wieder nachgeprüft, ob die auch wirklich noch stimmen. Das ist halt immer so eine Sache. Aber Lovecraft beherrscht das wirklich virtuos, diese Sachen da aufzubauen. Ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann, vermutlich nicht. Ich bin ja in dieser Karl-May-Gesellschaft. Ja. Ich wohne ja hier fast um die Ecke. Ja. Das hat mich auch seit meiner Kindheit immer sehr begeistert, wie er fast schon mit vielen Sekundärliteratur, ähnlich wie Lovecraft, sich da Geschichten zusammen erfindet, Versatzstücke nimmt aus verschiedenen Völkern, wo alles nicht stimmt, ne? Also diese Apachen, die hatten nie diese Mode oder die hatten die Behausungen sahen völlig anders aus und so weiter. Also es ist eine völlig andere, es ist seine Fantasie, seine Traumwelt aus dem Wilhelminismus, wie er sich reinträumt, wie das gewesen sein kann, aber dann mit diesem humanistischen Anspruch. So, bei Lovecraft ist natürlich das alles ein bisschen anders, aber dieses vom Schreibtisch aus sich so Welten zu erfinden,
ja,
dieser Aspekt ist zumindest bei ihm auch ähnlich. Auch ich glaube, die waren beide auch sehr fast besessen von ihren Geschichten. Mhm. Also Karl May, weiß ich, der hat jahrzehntelang wirklich eigentlich nur am Schreibtisch gelebt. Er ist nie groß rausgegangen, er wollte auch nicht groß erkannt werden. Er war fast immer am Schreibtisch und hat unglaublich viel geschrieben, weil er das musste auch aus finanziellen Motiven. Mhm. Lovecraft ist natürlich einen anderen Weg gegangen, aber für mich sind die beiden durchaus irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise verbunden.
Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dann würde ich sagen, Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und ich hoffe, dass wir den einen oder die andere angeregt haben, deine Filme sich anzuschauen, auf deine Webseite zu gehen, wenn ihr euch wirklich mehr für diesen technischen Aspekt noch interessiert und verschiedene Dinge, die wirklich dann mit dieser handwerklichen und filmeinflussmäßigen Hintergrundgeschichte zu tun haben, dann hört euch das Interview mit Patrick an, was auf Antenne Traumstadt erschienen ist. Wenn ihr euch mehr für Lovecrafts Lyrik interessiert, schaut euch den Gedichtband an oder hört im DEG-Radio in Folge 12 rein, da geht es auch um Lyrik. Und ich würde sagen, Patrick, dir noch einen schönen Sonntag an Lovecrafts Geburtstag und bis zum nächsten Mal.
Es war mir eine große Freude. Danke.
Macht's gut. Tschüss.